Liebe Freunde, ein deutscher Bischof, der fliegt zum ersten Mal nach Amerika und vor der Abreise, da warnen ihn seine Freunde vor den amerikanischen Journalisten und sagen, vor denen musst du dich vorsehen, die quetschen dich aus und drehen dir das Wort im Munde rum und stellen alle möglichen Fragen. Am besten, du stellst dich ganz naiv und zurückhaltend und sagst möglichst wenig. Als der Bischof auf dem Flughafen in New York ankommt, stürzen sich die Reporter auf ihn drauf, genau wie das ihm angekündigt worden ist, stellen dem alle möglichen Fragen. Zum Beispiel fragt ihn einer, Herr Bischof, werden Sie hier auch ein Nachtlokal besuchen? In dem Moment fällt dem Bischof die Warnung seiner Freunde ein. Er setzt also sein harmloses Gesicht auf und fragt zurück, gibt es denn hier Nachtlokale? Darauf steht in der Abendausgabe der New Yorker Zeitung, erste Frage des Bischofs bei Betreten des Flughafens, gibt es hier Nachtlokale? Der Bischof hatte diese Frage tatsächlich so gestellt, auch in diesem Moment. Aber so aus dem Zusammenhang gerissen in der Zeitung entstand über den armen Mann ja ein ganz falsches Bild. Und das kann auch passieren, wenn man einzelne Zeilen, Wörter, Verse aus der Bibel rausnimmt, so für sich genommen und den Zusammenhang nicht beachtet. Da kann oft ein ganz falsches Bild entstehen. Zum Beispiel, wir haben eben ein Lied gesungen, das war ein Wort aus der Bibel, keinem von uns ist Gott fern. Und der Wolfgang, der hat das vertont und hat dazu ein paar Strophen geschrieben und das interpretiert, damit wir verstehen, was damit gemeint ist. Aber ohne, dass wir das interpretieren, da ist das oft ein ganz missverständlicher Satz. Das ist ein kurzer Satz aus einer langen Predigt, den der Apostel Paulus gehalten hat. Keinem von uns ist Gott fern. Der Satz steht in der Bibel, Apostelgeschichte 17. Das ist alles goldrichtig. Aber aus dem Zusammenhang genommen kann man das falsch verstehen. Ich meine, so für sich genommen ist das ja eine ganz schwammige Aussage. Und um das zu unterschreiben, da muss man nicht unbedingt ein Christ sein. Keinem von uns ist Gott fern. Das kann jeder einigermaßen religiös eingestellte Mensch unterschreiben. Jeder Esoteriker, jeder New Age Anhänger, jeder, der was von Spiritualität hält. Ich kann das Wort Spiritualität noch nicht richtig aussprechen. Ich habe meine Gusche ist nicht breit genug. Das muss ich noch vorm Spiegel üben. Also, wisst ihr, was das heißt? Spiritualität? Das heißt Frömmigkeit, war doch gar nicht. Das heißt Frömmigkeit. Wenn du irgendwo gefragt wirst und du sagst, ja, ich bin ein frommer Mensch, da tippen die Leute an die Stirn und da halten die dich einfach wieder rückschrittlich und so. Aber wenn du sagst, ich bin ein Mensch, der viel von Spiritualität hält, da haben sie Ehrfurcht vor dir, was du für ein toller Mensch bist, bloß weil du Lateinisch geredet hast. Früher haben wir gebetet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Jetzt heißt Gott, mach mich spirituell, dass ich komme in den Himmel. Naja, also. Jeder, der von Spiritualität was hält, der kann diesen Satz auch unterschreiben, so nach dem Motto, Gott ist überall. Der steckt im Atomkern und im Apfelkern, also in der Natur und auch im Kern des Menschen, also in meiner Seele. Gott ist in allen Dingen, aber der ist keine Person. Aber so allgemein redet der Paulus, der diesen Satz gesagt hat, von Gott nicht. Sondern wenn der von Gott redet, dann redet er von einer Person, von Jesus Christus. Das ist sein Thema. Jesus, das ist der springende Punkt am christlichen Glauben. Das ist der Punkt, an dem Gott uns nahe gekommen ist. In Jesus hat Gott seine Liebe auf den Punkt gebracht. In Jesus ist Gott ein Mensch geworden. Und seitdem muss jeder, der von Gott redet, von Jesus reden, sonst redet er am Thema vorbei. Und deswegen reden zum Beispiel die Moslems, wenn sie von Gott reden, am Thema vorbei. Weil die behaupten, ihr Gott, der hat keinen Sohn, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, der ist höchstens ein Prophet, der ist nicht am Kreuz für unsere Sünde gestorben, der ist nicht auferstanden und so weiter. Und es steht aber in der Bibel, wer Jesus nicht bekennt als Sohn Gottes, der ist nicht von Gott, sondern der ist der Antichrist. Und deswegen ist der Islam eine antichristliche Religion. Naja, das nur nebenbei. Ich möchte heute über diesen Satz aus der Bibel sprechen. Keinem von uns ist Gott fern. Ich habe es schon erwähnt, den hat der Apostel Paulus gesagt. Das ist der Mann, der das Evangelium nach Europa gebracht hat. Und als er in Athen, der Hauptstadt Griechenlands gepredigt hat. Da hat er diesen Satz gesagt. Jetzt muss ich euch erst ein bisschen über die Situation in Griechenland und in Athen aufklären. Während unsere Vorfahren, die ollen Germanen, noch in Miniröcken aus Bärenfell durchs Unterholz krochen und Heidelbeeren sammelten und noch gar nicht auf der Bühne der Geschichte erschienen waren, da hatten die ollen Griechen schon eine lange und ruhmreiche Geschichte hinter sich. Es hat wohl selten einen Platz auf dieser Erde gegeben, wo so viele Menschen, Spitzenreiter und Genies auf einem Haufen zusammen gewesen sind. Die Namen vieler berühmter Griechen hängen alle mit dieser Stadt Athen zusammen. Ihr habt sicher alle schon solche Namen gehört, wie Sophokles oder Plato oder Aristoteles. Und selbst wenn ihr eine Tageszeitung aufschlagt von heute, da werdet ihr merken, dass die wichtigsten Begriffe unseres modernen Lebens, von A bis Z, von Atom bis Zoologie, die kommen alle aus der griechischen Sprache. Mathematik, Physik, Musik, Politik, Philosophie und so weiter. Aber die Griechen, das waren ja nicht nur Asse auf dem Gebiet des Geistes, sondern auch auf anderen Gebieten. Die haben die Olympiade erfunden und die klassische Kunst. In Athen steht der berühmte Parthenon-Tempel mit seinen 98 schlanken Marmorsäulen. Im Vergleich zu diesem Bauwerk, na, da wirkt dieses Sälchen hier wie eine bescheidene Gartenlaube. In Athen ist jeder Balkon und Türgriff ein Kunstwerk. Und in dieses Eldorado der Schönheit, der Denker und der Dichter und der Geisteshelden, da will nun Paulus seine Botschaft bringen. Der unternimmt zunächst einen Spaziergang durch die Stadt. Und je länger er das tut, umso mehr kommt er in Wut. Und zwar foppt er sich über die vielen Götterstandbilder. Dort, wo bei uns die Litfaßsäule steht, da stand bei denen so ein Götterstandbild. Wo man auch hinspuckte, traf man auf so eine olympische Figur mit göttlich geschwungenen Waden, fein polierten Hintern aus weißem Marmor, dutzendweise an jeder Ecke, wie bei uns im Museum. Und den Paulus machte das je länger, je mehr nervös. Nicht, weil die alle oben und unten ohne waren. Das war ja Kunst, da darf man nichts dagegen sagen. Nee, weil der Paulus einfach nicht fassen konnte, wie gebildete Menschen so primitiv sein können, an Götter zu glauben, die sie mit eigenen Händen aus Marmor und so weiter gemacht haben. Solche Primitivlinge, die gibt es ja auch heute bei uns, unter uns in Massen. Zum Beispiel die, die sich an ihren billig gebrauchten Gebrauchtwagen so vorne ein Kleeblatt dran kleben, weil sie denken, das schützt vor Unfall und Gefahr. Oder wenn sie in der höheren Gehaltsklasse angehören, an ihren Mercedes so silbernes Hufeisen dran schrauben. Bei denen muss ja eine Schraube locker sein. Auch 200 PS unter der Haube, Motorhaube können eine Leere unter der Mütze nicht ersetzen. Und der Hubraum des Autos sollte den des Gehirns nie übersteigen. Es ist unfasslich, was sich die Menschen, die angeblich aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts, an abergläubischen Vorstellungen leisten. Also, das weiß ich auch, dass das Unglück bringt, wenn einem eine schwarze Katze über den Weg läuft. Aber ob das Unglück bringt, das hängt doch davon ab, ob ich eine Maus oder ein Mensch bin. Und das Tragische ist, dass viele Menschen heute so eine Mäusegesinnung sich angeeignet haben. Dass sie sich eben vor einer Katze fürchten. Oder vor einer 13. Muss man mit der deutschen Lufthansa fliegen. Ich bin damit geflogen, komme rein, das Flugzeug, ich hatte Reihe 14. Ich komme da rein, zähle ich nur 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Oh, ich dachte, habe ich mich verzählt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Die deutsche Lufthansa hat keine Reihe 13. Also die hat eine Reihe 13, aber die nennt die 14. Also ich habe noch nie gehört, dass irgendwas passiert. So, Tür aufgemacht, Reihe 13 fliegt raus, so, tschüss, mach's gut. Also, wenn, dann fliegt die ganze Kiste ins Wasser rein. Aber glaube, das ist unlogisch. Die gleichen Leute, die sich scheuen, auf der Reihe 13 zu sitzen, die halten beim 13. Monatsgehalt noch die Hand hin, verlangen das noch. Ich habe jetzt gehört, Das ist ja mit dem Aberglauben inzwischen sogar schon ins Tierreich übergesprungen. Es ist jetzt neulich eine Kuh gestorben aus Gründen des Aberglaubens. Ja, die wollte nur noch 4-blättrige Kleeblätter essen. Und da ist sie eben verhungert, die blöde Kuh. Ich habe das jetzt mit Absicht so klausiert. Aber es steckt ein ganz ernsthaftes Problem dahinter, hinter dem Aberglauben. Und ich sage dir, wenn du irgendetwas damit zu tun hast, mit abergläubischen Dingen oder Okkultismus, dann löse dich so schnell es geht davon. Und das ist völlig egal, ob du sowas im Ernst betreibst oder bloß aus Spaß machst. Denn nehmen wir mal an, ein Grenzsoldat, der hat an der Grenze Wache zu halten, da ist es dem langweilig, da geht er über die Grenze rüber und wird erwischt, wie er da rumläuft. Und da sagt er, ach, ich bin bloß aus Spaß hier, ich wollte bloß mal gucken, wie weit die Primeln bei euch schon raus sind. Nee, weil er das Gebiet des Nachbarstaates betreten hat, steht er unter der Gerichtsbarkeit des Nachbarstaates. Und da nützen sich Ausreden, wie ich war bloß beim Spaß hier drüben, nützen da gar nichts. Und ob du im Ernst solche Dinge machst, okkulte Dinge, oder bloß im Spaß, Pendeln in der Pause in der Schule und lauter solches Zeug, das spielt gar keine Rolle. Der Teufel, der versteht nämlich überhaupt keinen Spaß. Das ist ein völlig humorloser Geselle. Der nimmt sowas teuflisch ernst. Und ich sage dir, wenn du irgend solche Dinge gemacht hast, und ich habe jetzt bloß ein paar harmlose genannt, es gibt ja noch viel schlimmere, dann geh zu einem Seelsorger, der dich im Namen von Jesus freisprechen kann. Das ist nämlich der einzige Jesus, der dich aus diesen Fängen des Teufels befreien kann. Der Paulus ist entsetzt über den Geisteszustand dieser Leute, die sich so komische Sachen, Götter, mit der Hand hergestellt haben. Das waren ja kluge Leute, die Athener. Die wussten sagenhaft viel. Manche dachten vielleicht sogar, dass sie alles wissen. Nur einer von denen hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das war der Weiseste von allen. Das war der weise Sokrates. Denn einer, der weiß, dass er nichts weiß, der weiß ja immerhin mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Jedenfalls, die Athener, das waren so von der superschlauen Sorte. Aber gerade das eine, worauf es ankommt im Leben, das Wichtigste, das wussten die nicht. Die kennen den lebendigen Gott nicht, sondern beten zu versteinerten Götzen. Die wissen nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und beten toten Marmor an. Und das nervt den Paulus. Und was ihn am meisten auf die Palme bringt, ist nur Folgendes. Bei seinem Spaziergang durch die Stadt, da stößt er auf einen solchen schönen Sockel hier und der ist obenrum total leer. Steht gar keiner drauf. Nur hier vorne steht eine Anschrift drin, für den unbekannten Gott. Und als er das liest, der haut bei dem die Sicherung durch. Ihr müsst euch mal vorstellen, dieser kleine Stadtstaat Athen, der hatte schon 3000 Götter. Also, das ist noch gar nicht gegen die Hindus, die große Weltreligion, Hinduismus in Indien und so. Die haben 330 Millionen Götter. Als ich das mal erzählt habe in so einem Vortrag, da stand man auf und ging raus. Und da sah ich die Mitarbeiter, die haben mit dem verhandelt. Dann habe ich hinterher die Mitarbeiter gefragt, warum ist denn der gegangen, was war denn los? Ja, haben die gesagt, der hätte, bis dahin hätte er mir noch zuhören können. Aber als ich mit meinen Übertreibungen anfing, da hätte es ihm gereicht. Leute, das ist keine Übertreibung. Das kannst du in jedem religionswissenschaftlichen Lehrbuch, was du dir in der Buchhandlung kaufst, kannst du das nachlesen. Dass die Hindus 330 Millionen Götter haben. Schon diese eine Zahl zeigt ja den ganzen Wahnsinn dieser heidnischen Religion. Als in Deutschland der erste Hindu-Tempel eröffnet wurde in Westfalen, da wurde der 200 Göttern geweiht. Nur 200 ist ja auch schon ganz schön von Anfang. Diese gebildeten Griechen, die hatten 3000 Götter. Für jede Gelegenheit ein Spezialgott. Es gab einen Spezialgott für den Krieg, einen für die Liebe. Es gab sogar einen für die Diebe. Praktischerweise war das gleichzeitig der Gott der Zöllner und Kaufleute. Also wenn man heute durch unsere Städte geht, hat man den Eindruck, dieses Götterkombinat besteht immer noch. In Athen hatten die also aus lauter Angst bei diesen unübersehbaren Göttermassen, ich meine, wer kennt schon 3000 Götter, dass sie einen vielleicht übersehen haben. Da haben die das Passament in der Stadt aufgestellt. Sozusagen für alle Fälle, man kann ja nicht wissen. Vielleicht gibt es doch noch einen, Nummer 3001 oder so. Ja, tatsächlich, es gibt ja noch einen. Was heißt noch? Es gibt überhaupt nur einen. Es gibt nur einen wahren Gott und das ist der Gott der Bibel. Und das ist nicht derselbe wie der Allah der Moslems. Und wie der Buddha der Buddhisten. Und der Krishna der Hindus. Und der Manitou der Indianer. Das ist nicht einer von den 3000 breitärschigen und vielbusigen und vielarmigen Gestalten aus Gold und Stein und Holz und was weiß ich alles. Sondern der wahre Gott, das ist der unsichtbare Gott. Von dem es in der Bibel heißt, er lebt in einem Licht, da kommt keiner hin. Den hat noch nie ein Mensch gesehen. Und dieser Gott, dieser Ferne, der hat sich uns gezeigt. Der ist in der Gestalt von Jesus Christus, von einem Menschen auf die Erde gekommen. Und hat sich uns gezeigt und sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er hat uns erklärt, wer Gott ist. Und deshalb ist für uns der Sohn Gottes Jesus. Das ist der Gott, den wir kennen. Und der steht nicht auf so einem Passament wie die herrlichen olympischen Gestalten der griechischen Götter, sondern der hängt am Kreuz. Das ist der Blutverschmierte, der am Kreuz hängt, der die Sünde der Menschheit auf sich genommen hat, der unser Freund geworden ist, der es nicht aushalten konnte, dass wir krachen gehen und der die Sündenstrafe, die wir eigentlich verdient hätten, aus Liebe zu uns auf sich genommen hat. Paulus kennt den. Aber die Athener kennen den nicht. Und deshalb tun ihm die Athener leid. So wie mir jeder von euch leid tut, der Christus nicht kennt. Was nützt denn euch eure ganze Bildung und euer ganzes Können, wenn ihr Gott nicht kennt? Was nützen euch denn alle eure Erkenntnisse, wenn euch die höchste Erkenntnis fehlt, nämlich die Gotteserkenntnis? Also Bildung und Wissenschaft in allen Ehren, ich sage da kein Wort drüber. Ich bin selber ein sogenannter Gebildeter, bilde ich mir jedenfalls ein. Ich bin doch mit Leib und Seele Wissenschaftler. Aber das alles ist doch für mein Leben nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist, dass ich wissen kann, dass Gott mich kennt und mich liebt. Gott führt mich durch alle Tiefen, Höhen, Finsternisse meines Lebens. Das Entscheidende in meinem Leben ist doch nicht, dass ich irgendwann mal eine gelehrte Doktorarbeit geschrieben habe, sondern dass Gott meinen Namen ins Buch des Lebens eingeschrieben hat. Mit dem Blut seines Sohnes. Denn das Blut von Jesus Christus, das macht uns rein von aller Sünde. Das Entscheidende ist, dass ich erfahren habe, Gott gibt mir das, was mir keine Philosophie und keine Religion und keine Weltanschauung geben kann. Nämlich Vergebung meiner Sünden. Ewiges Leben, eine Hoffnung über den Tod hinaus. Alles Wissen der Welt ist nichts gegen das Wissen. Gott ist da. Gott ist für mich da. Und Gott sorgt für mich. Wisst ihr, die Athener, die brauchten keine neuen Lebensweisheiten. Davon hatten die genug. Die brauchten eine Lebenshilfe. Wie werde ich mit meiner Sünde fertig? Die brauchten nicht einen neuen philosophischen Entwurf. Davon hatten die genug. Nein, die brauchten die Botschaft von der Liebe Gottes, die das Leben verändert. Und das will der Paulus nun den Athenern beibringen und sagen. Und deshalb geht er dahin, wo sich die meisten Athener versammeln, wo sie am Tag zu sprechen sind, nämlich auf dem Marktplatz und mischt sich da unter die Marktweiber und die Melonenverkäufer. Und das war damals eigenartig. Auf dem Markt, da versammelten sich auch die Universitätsprofessoren mit ihren Schülern. Und indem die da so wandelten, haben die ihre philosophischen Gespräche geführt. Zwischen Kartoffelkisten und Sellerie und so. Und nun sieht der Paulus nicht nur, was die dort alle auf dem Markt zur Weltanschauung anbieten, sondern jetzt macht er ein Angebot. Und er nennt die einzige Möglichkeit, wie man zu Gott kommen kann. Nämlich, er fängt an, über Jesus zu sprechen und mit denen zu diskutieren. Aber die Athener, die machen sich bloß über den lustig. Die nehmen den gar nicht für voll. Die bezeichnen ihn als Schwätzer und Saatkrähe und kleinen Spatz. Ja, ihr wisst doch, die Spatzen, die Ferkel, die picken sich aus den Pferdeäppeln ihre Nahrung raus, ihre Körner. Na, so einer bist du, sagen die. Du willst hier so ein paar Weisheitskörner aufschnappen. Andere sagen, was, dieser jüdische Zwerg, der will uns wohl hier neue Götter verkündigen. Das war ein lebensgefährlicher Vorwurf. Der Sokrates ist deswegen getötet worden, weil man ihm diesen Vorwurf machte. Das heißt, jetzt wurde die religiöse Diskussion auf einmal gefährlich. Und wie es so kommen muss, das drang jetzt vom Marktplatz bis zum Rathaus hoch. Es kommt zu so einer Art Aufruhr, der Paulus wird verhaftet, also verhaftet ist ein bisschen scharf ausgedrückt. Die Athener sind höfliche Menschen, die schicken eine Vorladung zwecks Klärung eines Sachverhaltes. Apostelgeschichte 6,17. Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du lehrst etwas Neues vor unseren Ohren und wir würden gern hören, worum es sich eigentlich handelt. Der Paulus muss auf dem Areopag erscheinen und sich dort verantworten. Den Areopag darfst du nicht verwechseln mit dem Hyde Park. Der Hyde Park, das ist eine Ecke in London, da kann jeder sich hinstellen und reden, was er will. Außer Majestätsbeleidigung. Und der Areopag, das ist eine Stelle, wo welche sitzen, die darüber bestimmen, was du reden darfst. Das war so eine Art oberste Zensurbehörde, die entscheidet, was im Lande gedacht und gelehrt und geglaubt und geredet werden darf. So eine Art Stasi der Antike, müsst ihr euch vorstellen. So. Und vor diesem Gremium, da hat der Paulus sich jetzt zu verantworten. Er fängt seine Rede an, indem er den Athenern erstmal ein Kompliment macht. Und sagt, ihr Männer von Athen, ich habe es sehr wohl bemerkt, dass ihr die Götter hoch verehrt. Also heute würde einer sagen, ich habe es sehr wohl bemerkt, dass ihr Spiritualität habt. Da reiben sich die Athener natürlich geschmeichelt, die Bäuche. Das hört man ja gern, dass man ein frommer Mensch ist. Aber gleich im nächsten Satz, da geht der Paulus zum Angriff über. Er fährt nämlich fort und sagt, ich bin herumspaziert und habe eure Heiligtümer besichtigt. Und da fand ich einen Altar, da stand draufgeschrieben, dem unbekannten Gott. Na, so weit, so gut, das wussten sie ja noch. Aber jetzt packt der Paulus den Stier bei den Hörnern, jetzt lässt er die Katze aus dem Sack. Und sagt, diesen Gott, den ihr unwissend verehrt, den kenne ich und mit dem will ich euch mal bekannt machen. Und bei dem Wort unwissend, da zucken die Athener zusammen, als ob die ihr Pferd getreten hätte. Das hören diese Herren, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, natürlich nicht gerne. Wenn denn so ein hergelaufener kleiner Wanderprediger, so ein jüdischer Zwerg, Unwissenheit vorwirft. Und außerdem noch Unwissenheit in der wichtigsten Frage des Lebens. Nämlich Unwissenheit über den wahren Gott. Und bevor die ihre Schrecksekunde überwunden haben und die Kinnlade wieder hochgeklappt haben, da bezeugt Paulus von diesem Gott viererlei. Und er sagt, dass ihr mal Bescheid wisst. Erstens, Gott ist der Schöpfer. Das heißt, Gott ist kein Anstoß und kein Prinzip, wie manche Philosophen sich das so vorstellen. Und die Welt ist nicht das Machwerk einer göttlichen Produktionsgenossenschaft, wie das die Griechen in ihrer Religion sich ausgedacht haben. Und die Welt ist auch kein Zufallsprodukt und keine sich bewegende und entwickelte und ewig bestehende Materie, wie sich das so die Märchenerzähler unserer modernen Zeit vorstellen, die Materialisten. Sondern die Welt ist von Gott geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz der Bibel. Damit geht alles los. Und von diesem einen Gott, der alles geschaffen hat, da schließt Paulus auf die Einheit des Menschengeschlechts und sagt, alle Völker der Menschen, die auf dem Erdboden leben, sind von einem Blut. Und da geht den Athenern der Hut hoch. Die Griechen, das müsst ihr wissen, die Griechen waren äußerst arrogante Snobs. Sich selber hielten die für so eine Art Edelrasse, Herrenvolk. Und alles, was nicht Grieche war und außerhalb von Griechenland lebte, das nannten die so verächtlich Barbaren. Also so eine ähnlich idiotische Einstellung, wie es heute manche hier in Deutschland haben. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Und alles, was nicht Deutsch, Deutsch, Deutsch ist, das muss eben abgefackelt werden. Und jetzt kommt einer daher, außerdem noch so ein Jude, also ein Ausländer, und der behauptet, alle Menschen wären aus einem Teig. Alle hätten das gleiche Blut. Alle wären Brüder. Wenn die Athener damals auf den Paulus gehört hätten, wenn Europa damals diese Botschaft der Bibel aufgenommen hätte, dann wären Millionen Menschen nicht gestorben, wären die ganzen Kriege nicht stattgefunden und wären nicht Hektoliter von Menschenblut vergossen worden. Und heute ist diese Botschaft ja aktueller als je. Die Rassenfrage ist zu einer der brennendsten Fragen des Überlebens der Menschheit geworden. Und selbst bei uns in Deutschland brennen Asylantenheime, weil einige Menschen der Meinung sind, wenn andere eine andere Religion haben, eine andere Nase und einen anderen Geschmack haben, eine andere Kultur, die gehören nicht hierher, die gehören eben abgefackelt. Das ist ja nicht nur eine politische Katastrophe. Sondern das ist doch ein Angriff auf das Wort Gottes. Alle Menschen sind von einem Blut. Und deshalb sind nämlich Neonazismus und Antisemitismus und Ausländerhass an der Wurzel nur dadurch zu bekämpfen, dass Menschen, die so eine verquere Weltanschauung haben, sich bekehren. Leute, das wird Zeit für uns alle. Für Christen und für Nichtchristen. Für Fromme und Faschisten. Es wird Zeit für uns alle, dass wir der Botschaft der Bibel glauben. Alle Menschen sind von einem Blut. In dieser Botschaft liegt die Rettung für unsere Welt. Im politischen Sinne. Und sie ist auch der Weg zum Frieden in deinem Leben. Dazu lebst du nämlich, dass du Frieden mit Gott hast. Das ist das Zweite, was der Paulus hier sagt. Gott wollte, dass die Menschen ihn suchen und sich bemühen, ihn zu finden. Das heißt, du bist von Gott geschaffen, um ihn zu suchen. Jeder Mensch, besonders jeder junge Mensch, fragt sich doch irgendwann im Leben, na, wozu bin ich eigentlich da? Was ist denn der Sinn von dem Ganzen? Na bitte, das steht hier schwarz auf weiß in der Bibel drin. Du sollst Gott suchen. Und Gott hat ausdrücklich versprochen, das steht auch in der Bibel drin, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Gott spielt mit uns nicht blinde Kuh. Der lässt sich nicht im Unklaren, ob es ihn gibt. Und wenn ja, ob man ihn finden kann. Gott lässt sich finden von jedem. Denn, und jetzt kommt nun der Satz, mit dem wir angefangen haben, unser Bibelwort, denn keinem von uns ist Gott fern. Seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, da kann keiner mehr sagen, also Jesus, das ist irgendwie, da muss man wohl eine religiöse Antenne haben oder so, die habe ich nicht. Mir liegt das ganze Gerede von Gott fern. Ich kann Gott nicht finden. Mir liegt Gott unendlich fern. Ich sage dir, Gott ist dir genauso nahe wie mir. Und wenn du mit ihm nichts anfangen kannst, dann liegt das doch nicht daran, dass Gott dir so fern ist, sondern dass du dich so weit von Gott entfernt hast. Dann komm doch zurück aus deiner Gottesferne. Von Menschen aus gesehen kann die Gottesferne unendlich sein. Von Gott aus gesehen beträgt die Entfernung zwischen Gott und Mensch nur einen einzigen Schritt, und das ist der Schritt der Bekehrung. Und das ist das Dritte, was der Paulus sagt. Er sagt hier, Gott sieht über die Zeit eurer Unwissenheit weg, schwamm drüber, aber jetzt fordert er alle Menschen überall auf, um sich zu bekehren. Hast du das mitgekriegt? Alle Menschen, überall, also auch euch heute Abend hier, fordert Gott auf, sich zu bekehren. Keinem von uns muss Gott fern sein. Keiner von uns muss ohne Gott leben und sterben. Keiner von uns muss als Atheist durch dieses Leben gehen. Jeder von uns kann die Nähe Gottes erfahren. Und wenn du bis heute von Gott noch nichts gewusst hast, Na, mach doch nichts, dann fängst du eben heute an oder fängst wieder an. Im vorigen Jahrhundert, da hat das Genie dieses Jahrhunderts, der Albert Einstein, das naturwissenschaftliche Genie, der hat eine These rausgehauen und hat gesagt, wir brauchen, um zu überleben, ein neues Denken. Und da waren sie alle ganz begeistert. Oh, das ist ja toll, ein neues Denken. Na, die Menschen haben noch ein bisschen Krieg geführt, noch ein paar Millionen umgebracht und so. Dann kam Gorbatschow und er schrieb sein Buch von der Perestroika. Und was ist der Inhalt des Buches? Wir Menschen brauchen, um zu überleben, ein neues Denken. Und wieder war die ganze Welt begeistert, wir waren da alle hin. Gorbi, das ist der Mann, der hat es begriffen, ein neues Denken. Was Einstein und was Gorbatschow erkannt haben, das ist ja nicht falsch. Im Gegenteil, das ist ja richtig. Bloß ist nicht neu. Denn Paulus, der Bote Gottes, der hat genau diese Botschaft von dem neuen Denken vor 2000 Jahren nach Europa gebracht. Der hat von Bekehrung gesprochen, von Umkehr. Wenn man das vom Griechischen, was der gesprochen hat, übersetzt, dann heißt das Sinnesänderung. Bekehrung heißt Sinnesänderung. Also auf Deutsch gesagt, neues Denken. Paulus, der Bote Gottes, der hat das im Zentrum Europas verkündigt, den großen Geistern Europas, und hat gesagt, Denken ist gut, aber Umdenken ist besser. Und dann hat er noch gesagt, wo man dieses neue Denken herbekommt, nämlich von Jesus. Aber von dem wollten die Athener ja nur gar nichts wissen. Und als der Paulus die Rede auf Jesus brachte, da haben sie ihn eben ausgelacht. Heute ist uns das Lachen allmählich vergangen. Weil wir sehen, dass die Welt, also Gottes gute Schöpfung, zerstört wird, wenn die Menschen nicht umdenken und auf Gott hören. Ohne Umdenken kein Überleben. Das kannst du heute in jeder zweiten Zeitung lesen, bei jedem Thema, was da verhandelt wird. Ohne Bekehrung kein ewiges Leben. Das kannst du auf jeder x-ten Seite in der Bibel lesen. Bekehrung ist eine Forderung Gottes. Es steht hier da, Gott fordert alle Menschen überall auf, sich zu bekehren. Was ist Bekehrung? Bekehrung ist, dass du dein altes Leben hinter dir lässt und ein neues Leben anfängst. Schluss machst mit der Sünde, anfängst nach den Geboten von Gott zu leben. In Texas, da erzählt man so eine Geschichte. Da ist ein Mann gewesen, der hat jeden Abend seinen Whisky getrunken und da hat er sein Pferd vorher an den Pfahl von der Kneipe angebunden. Die haben da so die Pfähle stehen und da werden die Pferde dran gebunden. Und eines Tages bindet er aber das Pferd bei der Kirche an. Und da kommt gerade der Kneipier die Straße runter und sagt, hey, was machen Sie denn? Seit wann bilden Sie denn Ihr Pferd da drüben an, in der Kirche? Da sagt er, ja, sagt er, ich war gestern in der Kirche, in der Versammlung, und da habe ich mich bekehrt und deswegen habe ich die Pfähle gewechselt. Meine Frage an euch ist, seid ihr bereit, die Pfähle zu wechseln? Was sind denn die Pfähle, an die du dein Leben bindest? Deine Gesundheit? Dein Geld? Der gute Ruf, den du hast? Das ist doch alles eines Tages sowieso vorbei und wertlos. Wenn du dein Leben an etwas binden willst, was wirklich nicht vergänglich ist, dann muss das doch etwas sein, was eben immer besteht, wie zum Beispiel Jesus, von dem es heißt, der war immer, der ist und der wird immer sein. Es geht um die Frage, ob du bereit bist, die Pfähle zu wechseln. Die Pfähle, die sowieso im Fliegen sein lassen, und ob du dein Leben an diesen Marterpfahl binden willst, an dieses Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. Und das ein Zeichen auch der Auferstehung ist. Das ist die Frage. Denn es gibt für keinen von euch, der ohne Gott weitermacht, einmal eine Entschuldigung. Das ist das vierte, was der Paulus hier sagt. Gott kommt als Richter. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die ganze Menschheit gerecht richten will. Und zwar durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Das geht doch hier nicht immer so weiter. dass jeder macht, was er will, als ob Gott nie irgendwelche Gebote erlassen hätte. In Gottes Fahrplan ist der Tag bereits festgelegt, an dem unser Planet seine letzte Runde dreht. Und dann kommt das letzte Gericht, dann kommt Jesus wieder. Als Richter. Denn Jesus ist ja nicht tot, der lebt ja. Der ist auferstanden. Und der wird uns alle, ob wir Christen oder nicht Christen waren, spielt keine Rolle. Der wird ja jeden Menschen vom Tod auferwecken. Das ist ja für manche Menschen so eine unangenehme Vorstellung, dass die versuchen, sich am Ende zu beseitigen. Zum Beispiel ihre Leiche verbrennen oder ins Weltall pusten lassen, wie John Lennon und solche Leute. Um dich wieder aufzuerwecken, braucht Gott nicht dein komplettes Gerippe. Du bist in seinem Gedächtnis aufbewahrt. Und du kannst nicht dir denken, dass du dich ein paar Meter unter der Erde in deiner Grube verstecken kannst, sondern wenn die Posaune des Gerichts bläst, pustet die dich auch aus dem Grab raus. Und da kannst du keine Verwesung vorschützen, sondern heißt raustreten und Gott antworten, wie hast du gelebt und hast du an mich geglaubt? In dem Augenblick, als der Paulus über die Auferstehung redet, da ist aber nur endgültig Schluss. Da ist die Geduld der Athener zu Ende. Die einen, die spotten höhnisch. So was gibt's ja gar nicht. Die anderen sagen höflich. Ja, Sie können uns, sehr verehrter Herr Paulus, vielleicht andermal mehr über Ihre eigenartigen Ideen erzählen. Und einige, die bekehren sich. Und ich nehme mal an, dass heute Abend in diesem Raum die gleichen drei Gruppen sind. Einige feixen und spotten, zumindest innerlich, wenn ich so von der Auferstehung rede. Für euch steht ein Extrawort in der Bibel, das heißt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Einige winken lächelnd ab, die sagen, oh, jeden Abend hier Theos Bekehrungsplatte. Naja, was soll's. Vielleicht später mal, also heute jedenfalls nicht. Das sind so die Leute, die dann hinterher zu uns kommen und so sagen, oh, ja, das ist ja hochinteressant, wie ihr das macht und alles schön und gut und so. Naja, vielleicht können wir morgen nochmal weiter darüber reden. Ja, was heißt morgen? Morgen ist vielleicht eine Täuschung. Morgen wachst du vielleicht in der Hölle auf. Die Uhr, die an deinem Handgelenk hängt, die sagt heute. Und der Puls, der hier drinnen schlägt, der sagt heute. Und das Spezialwort für alle, die ihre Bekehrung aufschieben, das Spezialwort, das steht in der Bibel, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Und dann gibt es welche, die sich vielleicht bekehren werden. Die den entscheidenden Schritt zu Jesus tun. Und für euch steht auch ein Extrawort in der Bibel. Da sagt Jesus, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. Das ist ja egal, wer du bist und wie du bisher gelebt hast und warum du heute Abend hierher gekommen bist und was du heute hinter dir hast und so. Hast vielleicht gar nicht erwartet, was sich hier abspielen wird. Das ist alles völlig egal. Wer zu mir kommt, gebildet, ungebildet, egal wie angezogen und welche Vergangenheit hat, spielt alles keine Rolle. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den schicke ich nicht wieder fort. Und zu welcher der drei Gruppen du gehörst, das entscheidest jetzt du ganz alleine. Keinem von uns ist Gott fern. Und jedem von uns ist Gott jetzt gleich nah. Und jeder von uns hat die gleiche Chance. Denn so steht hier am Schluss in der Bibel, Gott hat jedem den Glauben angeboten. Und das heißt also, glauben können, das kann jeder. Die Frage ist bloß, ob du willst. Wir wollen doch alle ganz bestimmte Dinge für unser Leben. Wir brauchen eine gerechte Wirtschaftsordnung, wir brauchen einen anständigen Bürgermeister, wir brauchen mehr Arbeitsplätze, wir brauchen mehr Geld. Aber Leute, was wir am meisten brauchen, das ist Jesus, weil unsere Seelen sonst verhungern, trotz 300 Sorten Brot und Käse. Weil unsere Seelen ohne ihn verdursten, trotz Cola und Kulmbacher und Kölsch. Von irgendeiner Quelle muss jeder Mensch leben. Und ich frage dich, von welcher Quelle beziehst denn du deine Lebenssäfte? Du kannst doch mit allen Wassern der Philosophie gewaschen sein. und dich mit solchen philosophischen Fragen beschäftigen, ob Gott jeden Berg, den er gemacht hat, wegheben kann oder nicht. Du kannst dich mit Schnaps volllaufen lassen, kannst deine Adern mit Drogen vollpumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligionen Weisheiten schlürfen. Du kannst aus den trüben Tümpeln der Wahrsager saufen. Du kannst das eiskalte Wasser des Materialismus schlucken, aber deine Seele wird dabei krachen gehen. Auf dem Marktplatz der Weltanschauung, da werden wir alle überschwemmt von allen möglichen Heilslehren, die sich uns als Heilslehren anbieten. Jesus hat uns auch ein Angebot zu machen. Der sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Und damit meint Jesus, er kann deinen Lebensdurst stillen. Und wenn du zu ihm kommst, da ist deine Suche zu Ende und deine Sucht vorbei und deine Sehnsucht erfüllt. Dann bist du zu Hause, geborgen, im Frieden, hast eine ewige Heimat. Heute Abend kannst du heimkommen, wenn du Jesus annimmst. Sag ihm, Jesus, ich nehme dein Angebot an, vergib mir meine Schuld und gib mir das neue Leben. Ganz am Ende der Bibel, im letzten Satz, den Jesus sagt, da sagt er, wer Durst hat, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist buchstäblich der letzte Wille von Jesus. Deinen Lebensdurst löschen. Er will. Die Frage ist bloß, ob du willst.
Lass uns zusammen beten. Wir wollen mit Gott reden. Danke, dass du uns heute Abend das Wasser des Lebens umsonst gibst. Und dass wir dir vertrauen können, dass du diejenigen, die gebunden sind und belastet sind, dass du die frei machst. Und dass es dir ein leichtes ist, das zu tun. Und ich bitte dich, dass derjenige, diejenige, die gemerkt hat heute Abend, ich bin gemeint und ich möchte jetzt endlich mal frei werden von dem, was mich belastet und bedrückt, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, was ich selber nicht loskriege. Dass derjenige und diejenige umkehren hin zu dir, dass sie sich frei machen lassen von dir selber. Du kannst diese Freiheit schenken und dein guter Geist kann heute Abend voll zur Wirkung kommen, in jedem von uns. Segne den Entschluss eines jeden Einzelnen, Herr. Amen.
Ich erzähle euch meine Geschichte aus Griechenland, die steht nicht in der Bibel. Also die geht so, da war ein Stadtfürst und der feierte gerne Feten, wie das eben so Könige und so machen. Und als die Fete im vollen Gange war und lief, da kamen Boten und die brachten einen Brief. Und die übergaben den Brief den Dienern und sagten, der muss den sofort lesen, der müsst den hinbringen, der soll es sofort lesen. Es ist eine wichtige Botschaft. Die Diener nehmen den Brief, bringen den zu dem König, sagen, du sollst das sofort lesen, eine ganz wichtige Botschaft. Ach, sagt er, zu wichtigen Botschaften, da ist morgen noch Zeit, steckt er den Brief so in seine Toga rein, in sein Gewand. Heute Abend wird gefeiert. Und am nächsten Morgen findet man ihn ermordet in seinem Bett. Und man findet auch diesen Brief. Und der wird geöffnet und da steht drin, der war geschrieben von seinen Freunden. Wir haben gehört, dich will jemand umbringen. Rette dein Leben. Oh, der hat es ja nicht gelesen. Dem war ja die Fete wichtiger als die lebensrettende Botschaft. Ihr habt es ja gut. Ihr habt Freunde, so zum Beispiel uns Dreier hier. Wir sagen euch, Mensch, das Leben ist kein Spiel. Es ist nicht nur ein Spaß. Bedenke das Ende. Und schließ dich Jesus an, damit du am Ende gut durchkommst im Gericht. Und damit du einen hast, der dich durch alle deine Stationen deines Lebens begleitet. Jetzt wirst du fragen, wie komme ich überhaupt in Kontakt mit Jesus? Wie mache ich denn das nun eigentlich? Pass mal auf, der entscheidende Punkt ist folgender. Wenn du mit Jesus in Kontakt kommen willst, wenn du Christ werden willst, wenn du umkehren willst, Nur da musst du es ihm sagen. Das ist alles. Du musst es ihm sagen. Das kann keiner für dich ersatzweise machen, kannst du nur selber machen. Du musst ihm sagen, dass du mit ihm in Verbindung kommen willst. Und das kannst du dort machen, wo du jetzt sitzt, auf deinem Stuhl. Du kannst mit Jesus reden, ohne die Hände zu falten, ohne die Augen zu schließen, ohne dass deine Nachbarn überhaupt was merken, dass du mit ihm redest. Aber er kann ja durch deine Stirn gucken, in dein Herz, ob du es ehrlich meinst. Und du kannst dort, wo du sitzt, mit deinen Worten sagen, Herr Jesus, ich habe das noch nicht alles verstanden, aber bitte komm in mein Leben. Irgend sowas. Du kannst auch außerhalb dieser Halle mit Jesus reden, auf dem Heimweg. Oder zu Hause, kniest dich mal vor deine Bitte hin, breitest mal dein Leben vor ihm aus, sagst, guck mal Jesus, das habe ich jetzt seit 35 Jahren zusammengelebt und das passt mir nicht mehr. Ich habe heute was gehört von einem neuen Leben. Ich weiß noch nicht genau, was das sein soll, aber ich habe gehört, es gibt bei dir neues Leben. Bitte gib's mir. Na so wirst du doch mit Jesus reden können. Ich sage dir nur, wenn du dein Leben Jesus gibst ohne einen Zeugen, zum Beispiel durch die beiden Möglichkeiten, die ich jetzt genannt habe, dann geh am nächsten Tag zu Christen oder am gleichen Abend, ruf noch an, offenbare dich, sag es anderen Christen und schließ dich anderen Christen an. Bleib nicht allein. Also Solo-Christentum hat keine Verheißung. Melde dich und geh zu anderen Christen. Vielleicht sagst du, oh, das war heute alles ein bisschen viel, das muss ich erstmal verkraften, verarbeiten. Habe ich noch einige Fragen? Na gut, wir haben noch Zeit für dich, die Mitarbeiter. Dann sprichst du an nachher. Wenn du Fragen hast, klären wir die erst noch. Können wir alles machen. Und wenn du willst, sind wir auch bereit, mit dir zu beten. Dir zu helfen. Und das ist auch der Sinn des nach vorne Kommens. Das ist die vierte Möglichkeit, die ich dir anbiete. Die spielen gleich wieder ein Lied. Und während des Liedes kannst du nach vorne kommen zum Kreuz. Und ich muss das immer wieder erklären, weil immer wieder neue Leute da sind. Wenn du vor dem Kreuz stehst, da werde ich dich erwarten, da unten. Da stelle ich mich dahin. Und ich bleibe aus einem einzigen Grund da stehen, um dir zu helfen. Denn das geht nicht darum, dass du zu mir kommst oder zu einer Gemeinde kommst oder was. Es geht darum, dass du zu Jesus kommst. Und den reden wir, weil er der gegenwärtige auferstandene Herr ist, den reden wir dann an in einem kurzen Gebet. Das steht auf der letzten Seite von dem Liedblatt hier. Und das ist dann der erste Schritt hinein in das neue Leben, in das Reich Gottes. Dann komm schon. Der nächste Schritt, kommen Mitarbeiter, die sich mit dir anfreunden wollen, Adressen austauschen, dir weiterhelfen wollen, damit ein wirklicher Weg wird. Ich will euch nochmal aufmerksam machen auf das, was ich euch vorhin aus der Bibel vorgelesen habe. Da heißt es, Gott fordert alle Menschen auf, überall sich zu bekehren. Ich stehe heute Abend nicht als ein Bittsteller vor euch, der euch anfleht, so gut zu sein, sich zu bekehren. Ich stehe heute Abend vor euch als ein Bote des lebendigen Gottes, der euch eine Forderung, eine Aufforderung, eine Herausforderung überbringen muss. Nämlich, dass du dich bekehren sollst zu einem, der zwar mal gestorben war, aber der wieder lebt. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die dir in deinem ganzen Leben passieren kann. Und wenn du die Herausforderung annimmst und kommst, dann wirst du merken, das ist das größte Glück, was dir in deinem Leben passieren kann.